Deutschlandfunk Nova. Update.
Usually we just make music, but now we get a chance to actually perform it for a real reason.
Normalerweise machen wir nur Musik, aber diesmal ist es für eine gute Sache, sagt Pharrell Williams. Er ist einer, der heute Abend auf dem Global Citizen Festival am Hamburger Volkspark spielt. Das Konzert am Vorabend des G20-Gipfels findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Die G20 in Hamburg, die Proteste und die Forderungen nach mehr Gerechtigkeit in der Welt. Darum geht's im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Das Festival der Weltbürger soll eine Art musikalischer Appell an die Politik sein, sich mehr einzusetzen für Gleichberechtigung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung, Zugang zu Trinkwasser und für das Ende von Armut. Es sind große Ziele, die Global Citizen mit Hilfe der Musik erreichen will.
Alle Künstler, die hier auftreten, wissen, wie unser Konzept ist, dass wir die Musik und die Politik zusammenbringen und damit auch Leute mobilisieren, viel größere Reichweiten schaffen, weil man kann sich immer sehr über alle Sachen aufregen, aber wenn man auch nicht die Adressaten damit erreicht, dann kann man auch wenig erreichen, um Armut zu beenden.
Sagt Caroline Albrecht, Sprecherin von Global Citizen. Stars wie Coldplay, Shakira, Ellie Goulding, Herbert Grönemeyer und Andreas Burani treten heute Abend ohne Gage in Hamburg auf. Sie wollen vor dem G20-Gipfel ein Zeichen gegen weltweite Armut und Ungerechtigkeit setzen. Für Andreas Burani ist vor allem ein Thema wichtig.
Ich meine, uns geht's so gut. Wir haben so einen technischen Fortschritt auf der einen Seite der Weltkugel. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch Leute, die an Hunger sterben. Teilweise pervers, wenn man denkt, wie viel Lebensmittel zum Beispiel an Massentierhaltung verfüttert wird und die Hälfte von dem Fleisch dann wieder weggeschmissen wird, wo auf der anderen Seite dann Leute, ich habe das jetzt sehr vereinfacht, aber und auf der anderen Seite verhungern Leute. Ne?
Auch Politpromis werden auftreten, die ja sowieso in Hamburg sind. Angekündigt haben sich unter anderem Kanadas Premier, Norwegens Ministerpräsidentin und Argentiniens Präsident. Moderiert wird die dreistündige Show von Linda Zervakis und Barbara Schöneberger. Wie findet das Festival gut?
Weil bewiesen wird, dass viele Menschen zusammen was bewirken können, weil es kein luxuriöses Konzert ist, sondern weil die dazukommen, diese vielen tausend Menschen haben alle was dafür getan, dass sie dabei sein können.
Denn das war der Preis, um an ein Ticket zu kommen. Reinkommt, wer sich engagiert. Nur wer zum Beispiel Politikern mit Mails oder Tweets auf die Pelle rückte oder sich an Petitionen und Anrufaktionen beteiligte, hatte Chancen, eine Eintrittskarte zugelost zu bekommen. Kritiker sagen allerdings, da steht das coole Event im Vordergrund, um politische Inhalte geht es da eher weniger. Schirmherr Chris Martin von Coldplay sieht das anders. Für ihn ist die Botschaft, jeder kann etwas tun und die Welt verändern.
The idea behind the festival and the whole organization is that it doesn't matter where you live or what your job is, you have a say in the way that the world goes.
Inhaltlich konkreter ging es auf dem Alternativgipfel in Hamburg zu. Zwei Tage lang wurde darüber diskutiert, wie die Probleme der Welt gelöst werden können. Globalisierungskritiker, Flüchtlingshelfer, Stiftungen und Umweltschützer waren sich einig, so wie bisher darf es nicht weitergehen.
Ja, also ich finde es wichtig, nicht nur zu demonstrieren und zu sagen, was schlecht läuft, sondern auch Alternativen aufzuzeigen. Deswegen finde ich den Alternativgipfel, das ist eine wichtige Sache, dass es den gibt.
Weil aus meiner Sicht eigentlich diese Welt in der Lage wäre, für alle Menschen auf dieser Welt ein gutes Leben zu schaffen, das nur nicht deswegen passiert, weil wenige ganz Massen haben wollen.
Ob die G20 allerdings Teil des Problems oder Teil der Lösung sind, darüber waren sich die Teilnehmer nicht einig. In Sachen G20-Proteste läuft momentan die wohl heikelste Demo rund um den Gipfel. Parallel zur Landung von Donald Trumps Präsidentenmaschine Air Force One in Fuhlsbüttel startete auf dem Fischmarkt Welcome to Hell. Geplant ist nachher ein Marsch durch die Stadt Richtung Messe, dem Tagungsort der G20. Die Hamburger Polizei spricht schon seit Tagen von bis zu 8000 gewaltbereiten Teilnehmern bei der Demo. Aus Angst vor Ausschreitungen sind viele Cafés und Restaurants geschlossen. Schaufenster wurden verbarrikadiert. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Wasserwerfern vor Ort. Wegen der vielen Absperrungen herrscht Verkehrschaos. Mehr zur Demo hört ihr auch gleich in der Redaktionskonferenz. Zum eigentlichen Gipfel morgen und am Samstag werden mehr als 100.000 Gegendemonstranten in Hamburg erwartet. Die Polizei hat fast 20.000 Beamte im Einsatz.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Gipfel und die Proteste dagegen entzweien auch im Netz viel. Markus Laminski findet, Gewalt und Vandalismus sind keine Argumente. Solche Leute disqualifizieren sich selbst für jede Diskussion. Ari Wachs argumentiert dagegen. Diese Menschen nehmen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und Demonstration wahr. Nur sehr wenige sind gewaltbereit. Man sollte ihnen als Bürger dankbar sein. Tobias Mamontov schreibt, die Handlungen der Behörden erinnern mich langsam an das Verhalten der Chinesen und Russen, bei denen man entweder gar nicht protestieren darf oder nur in ausgewählten Protestzonen. Heike Ocken fragt, wieso muss so ein Gipfel eigentlich unbedingt in einer Millionenstadt wie Hamburg stattfinden? Das kostet doch angesichts der ohnehin vorhandenen Terrorgefahr Unsummen an Geld für die Sicherheitsmaßnahmen. Marc Malkomes schlägt vor, warum können die nicht einfach eine Live-Schalte aus ihren Büros machen? Der ganze Aufwand und die Geldverschwendung nur für ein bisschen Smalltalk. Der Großteil, der dort beschlossen wird, ist doch eh schon vor Wochen per Unterhändler verhandelt worden.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist ein Urteil mit Signalwirkung.
Menschen, die sich auf der Straße ein Autorennen liefern, dürfen nicht damit rechnen, dass sie gut davonkommen und nur eine Bewährungsstrafe erhalten.
Der Bundesgerichtshof hat die Urteile im Kölner Raser-Prozess teilweise aufgehoben. Die beiden jungen Männer waren wegen ihres tödlichen Autorennens zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Aus Sicht des BGH ist das der Bevölkerung aber nicht zu vermitteln, denn, so Pressesprecherin Dietlind Weinland, Tatsache sei,
dass sich illegale Rennen auf den Straßen mit tödlichem Ausgang häufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht für das Rechtsempfinden der Bevölkerung unverständlich ist, wenn ein Täter in so einem Fall keine Freiheitsstrafe erhält.
Das Kölner Landgericht muss den Fall jetzt neu verhandeln. Die beiden Männer hatten sich vor 2 Jahren ein Rennen in Köln geliefert. Einer verlor die Kontrolle über sein Auto und traf eine 19-jährige Radfahrerin. Sie starb an ihren Verletzungen. Für Hilfsorganisationen, die Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer retten, wird es bald einen Verhaltenskodex geben. Darauf haben sich die EU-Innenminister geeinigt. Schiffe der Hilfsorganisationen sollen zum Beispiel nicht mehr in libysche Küstengewässer fahren dürfen. Außerdem wird es den Besatzungen untersagt, mit Schleppern zu kommunizieren. Mehrere EU-Staaten sehen die freiwilligen Rettungseinsätze kritisch, weil ihrer Meinung nach so noch mehr Flüchtlinge dazu gebracht werden, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Für Florian Westphal von Ärzte ohne Grenzen sind das unbewiesene Vorwürfe, es sei ein Armutszeugnis.
Dass man jetzt versucht, sich einen Sündenbock zu schaffen, und den hat man offensichtlich gefunden in Form der Nichtregierungsorganisationen, die da aus eigenem Antrieb mit Spendengeldern versuchen, eben genau das zu tun, wozu offensichtlich die Staaten der EU nicht in Lage oder nicht willens sind, es zu tun, nämlich Menschen am Ertrinken zu hindern.
Was noch wichtig wird.
In Hamburg startet der G20-Gipfel. Zum 12. Mal treffen sich die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer. Seit Ende der 90er Jahre stimmt sich dieser Club der Wirtschaftsriesen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Sie stehen zusammen für rund 80% der weltweiten Wirtschaftsleistung und für rund 2/3 der Weltbevölkerung. Kritiker finden, dass die Gruppe gar nicht das Recht hat, Beschlüsse für die gesamte Welt zu treffen. Für Kanzlerin Merkel startet der Gipfel schon heute mit schwierigen Gesprächen. Zuerst trifft sie sich mit US-Präsident Donald Trump und dann mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan.
Denn dein ist die Soße und der Käse und die Fleischklößchen in Ewigkeit.
Amen.
So klingt es, wenn die Pastafari im brandenburgischen Templin jeden Freitagvormittag ihrer Gottheit huldigen und ihre Nudelmesse feiern. Und genau um die geht es morgen auch vor dem brandenburgischen Oberlandesgericht. Seit 2 Jahren kämpft die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Templin dafür, am Ortseingang Hinweisschilder auf ihre Nudelmessen aufhängen zu dürfen. Und zwar genau dort, wo auch die Gottesdienstzeiten der Kirchen hängen. In erster Instanz hatte Rüdiger Weider alias Bruder Spaghettus gegen das Land verloren, will sich damit aber nicht abfinden. Weider pocht darauf, dass die Spaghetti-Monster-Kirche als Weltanschauungsgemeinschaft die gleichen Rechte haben müsste wie die beiden großen Kirchen, die alles andere als begeistert sind.
Die Kirche als Institution reagiert ganz heftig. In Leserbriefen ist von katholischer Seite der Untergang Templins heraufbeschworen worden, wenn diese Schilder weiterhängen bleiben dürfen.
Ob es morgen schon ein Urteil gibt, ist offen.
Und sonst in der Welt?
In Großbritannien kommen Häftlinge, die laut den Behörden extremistische Ansichten haben, jetzt in eigene Gefängnisbereiche. Das britische Justizministerium hat mitgeteilt, dass zum ersten Mal Gefangene in einen Sondertrakt verlegt worden sind. Damit soll verhindert werden, dass sich Häftlinge gegenseitig radikalisieren. Im Moment sind 3 Sondertrakte für extremistische Häftlinge geplant. Insgesamt 28 Menschen haben dort Platz. Britische Gefängnismitarbeiter wurden geschult, Häftlinge mit radikalen Ansichten zu erkennen und dann dorthin verlegen zu lassen. Eine Studie hatte die Sondertrakte empfohlen.
In Malaysia hat eine prominente muslimische Gruppe zum Boykott von Starbucks aufgerufen. Der Grund? Starbucks unterstütze die Rechte von Homosexuellen. Die Gruppe hat rund 700.000 Mitglieder und schließt sich damit einen Boykottaufruf aus Indonesien an. Die Unterstützer fordern auch, dass Starbucks die Lizenz entzogen wird. Nach Ansicht der malaysischen Gruppe stellt die Position der Kaffeekette die Verfassung des Landes in Frage, die den Islam als offizielle Religion festschreibt. Der Anführer erklärte, Starbucks fördere Werte, die gegen den menschlichen Instinkt, gegen das menschliche Verhalten und gegen die Religion seien. Anlass des Protestes ist ein Video der Kaffeekette aus dem Jahr 2013. Führungskräfte von Starbucks hatten damals einen Film veröffentlicht, in dem sie sich unter anderem für die Heirat von Schwulen und Lesben aussprachen. Sie wollten eigentlich nur ein Radrennen fahren. Am Ende lagen sie mit Fieber, Magenschmerzen und Durchfall im Bett. Mindestens 50 Teilnehmer eines Radrennens in Norwegen haben sich eine Infektion eingefangen. Der Grund? Die Rennstrecke war mit Schafskot verschmutzt und darin tummelten sich offenbar Krankheitserreger. Durch heftige Regenfälle war der Schafskot auf der Strecke offenbar aufgeweicht und dann beim Drüberfahren auf Trinkflaschen, Gesichter und Hände der Radler gespritzt.
Wissensnachrichten.
Punkte sammeln, das machen wir ja heute gern und oft beim Sport, beim Stromsparen, beim Kalorienzählen. Wie uns dieses Punktesammeln motiviert, das haben zwei Forscher jetzt getestet. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Die haben Leute erstmal Punkte sammeln lassen. Wofür?
Na, die beiden Forscher aus Chicago und aus Hongkong haben mit ihren Probanden unterschiedliche Experimente gemacht. Da mussten Testpersonen zum Beispiel im Labor sich an den Rechner setzen und innerhalb von 3 Minuten so oft wie möglich das Wort Apfelkuchen eintippen. Und ihnen wurde dann angezeigt, wie viel Zeit sie noch haben, wie oft sie das Wort schon eingetippt haben. Und bei einigen kam noch eine Nummer X dazu.
Oh, das klingt geheimnisvoll.
Diese Nummer X war eine Art Punktestand, der nichts damit zu tun hatte, was die Testpersonen gemacht haben. Das wurde denen auch so gesagt. Und diesen Punktestand haben die Forscher manipuliert. Manchmal stieg der kontinuierlich und gleichmäßig an. Manchmal wurden es am Anfang schnell viele Punkte und dann wurden es weniger. Und bei manchen nahm der Punktestand erst nach und nach Fahrt auf.
Und jetzt lass mich raten, je nachdem, wie sich diese Nummer X verändert hat, waren die Testpersonen dann auch besser oder schlechter?
Ja, und zwar beim letzten Muster. Also die Punkte steigen am Anfang nur langsam an und nehmen dann so richtig Fahrt auf, wie so eine Art Beschleunigung.
Und das, obwohl du ja gesagt hast, dass die Nummer X gar nichts mit dem zu tun hatte, was die Leute wirklich gemacht haben.
Genau, auch wenn am Ende der Punktestand gleich ist, sagen wir mal 100, dann kommt es für uns Menschen darauf an, wie wir zu diesen 100 Punkten kommen. Wenn wir gleichmäßig immer mehr Punkte bekommen, empfinden wir das als lahm. Wenn der Punktezähler aber die Geschwindigkeit nach und nach steigert, dann empfinden wir das als schneller und dann auch als besser.
Okay, dann können wir das Ganze übertragen und das würde dann heißen, dass ich so einen Punktezähler auch ganz gut im Fitnessstudio brauchen könnte.
Ja, und genau da sind die Forscher dann hingegangen und haben das getestet und auch hier zeigte sich, dass die Leute mit dem beschleunigenden Punktestand auf einem Stepper am besten ablieferten. Heißt, wenn Menschen mit Punkten motiviert werden sollen, dann am besten mit einem beschleunigenden Punktezähler. Ihr Forschungsfeld haben die Wissenschaftler übrigens Numerical Nudging getauft, frei übersetzt ein kleiner Arschtritt mit Zahlen.
Sehr schön. Ja. Ihr habt euch heute auch noch mit einer anderen Sache beschäftigt. Da geht es um alleinstehende Frauen, die zufriedene Kinder haben.
Und zwar hat da eine Medizinerin aus Amsterdam auf einer Konferenz erste Ergebnisse ihrer Untersuchung präsentiert. Bei unseren Nachbarn ist es nämlich im Gegensatz zu uns möglich, auch als alleinstehende Frau eine Samenspende zu bekommen und damit ein Kind von Anfang an allein aufzuziehen. Die Medizinerin hat also Vater-Mutter-Kind-Familien mit diesen freiwilligen Single-Müttern verglichen. Da ging es um den Stress, den die Mütter haben und darum, wie es den Kindern geht. Und dabei ließen sich laut der Medizinerin keine Unterschiede finden. Also das Vorurteil, wenn Kinder nicht Vater und Mutter haben, dann geht es ihnen schlechter, das ließ sich hier erst einmal nicht bestätigen. Die Forscherin vermutet, dass das daran liegen könnte, dass bisher vor allem Kinder aus Vater-Mutter-Kind-Familien mit Kindern von alleinerziehenden Müttern verglichen wurden, die sich ja aber in der Regel von ihrem Partner getrennt haben. Dann haben die Kinder ja den Trennungsstress miterlebt und das ist bei den Müttern, die von Anfang an allein ein Kind großziehen, eben nicht so.
Als letztes machen wir noch eine kleine Reise nach Nordafrika und zwar in die Sahelzone. Da ist es ja bisher, muss man sagen, sehr trocken.
Da könnte es aber im Laufe dieses Jahrhunderts tatsächlich grün werden. Klimaforscher haben ausgerechnet, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur durch den Klimawandel ungebremst steigt, könnte ein Mechanismus einsetzen, der das Klima der Sahelzone regelrecht kippen lässt. dann würde die Region auf einmal ein Monsunsystem bekommen und so viel Niederschlag wie in den Tropen.
Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht ganz so schlimm,
ja.
Oder?
Ja, dieser Mechanismus würde aber sehr plötzlich auftreten. Und vor allem der Übergang, ne, mit Dürren und Überschwemmungen würde von Mensch und Natur eine enorme Anpassungsleistung fordern. Und das in der Region, in der mehr als 100 Millionen Menschen in teilweise politisch instabilen Staaten leben.
Wetter.
Nach der Schwüle gibt's die ersten Gewitter, zuerst im Westen, später ziehen die Wolken dann weiter Richtung Osten. Morgen bleibt es vor allem im Osten und auch in der Mitte Deutschlands wechselhaft und es wird schwülwarm mit Temperaturen bis etwa 30 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.